Wir haben heute den dritten Advent und es wird wirklich rasend schnell, dass es auf Weihnachten zugeht. Und es ist immer die Jahreszeit, in der es auch früh dunkel ist. Als ich so über die Predigt nachdachte, da fiel mir so ein, als ich klein war, ich mochte das nicht, wenn es in meinem Zimmer so dunkel und so ganz mucksmäuschenstill war. Es reichte mir, wenn ich die Stimme oder die Schritte unserer Mutter hörte. Einfach die Gewissheit, ich kann sie zwar nicht sehen, ich kann sie nicht spüren, aber sie ist da. Vielleicht kennt ihr das auch von euch selber oder von euren Kindern. Und dann, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, Ellen, wollten meine Geschwister mich ärgern. Und dann haben die mir erzählt, ich sei nur adoptiert. Ich sei gar nicht echt. Das wären gar nicht meine echten Eltern. Ich weiß nicht, also es war häufiger in dieser Zeit, dass ich zu meiner Mama bin und habe gesagt, bin ich wirklich euer Kind? Ich brauchte einfach diese Gewissheit. Und das hat mich ja wirklich beeindruckt. Ich bin ja jetzt ziemlich viel älter und ich weiß es immer noch. Aber die Gewissheit habe ich bekommen. Und es geht auch heute in dieser Predigt um Zweifel und Gewissheit. Und dazu möchte ich mich mit euch mit Johannes dem Täufer beschäftigen. Viele von uns kennen die Geschichte. Johannes der Täufer war der Sohn von Elisabeth und Zacharias. Eigentlich waren die beiden schon viel zu alt, um überhaupt noch ein Kind zu bekommen. Aber der Engel verkündete ihnen, dass Johannes noch auf die Welt kommen würde und dass er auch berufen sei, ein Botschafter Gottes zu sein. Johannes hat dann später, als er erwachsen war, diesen Auftrag Gottes auch wirklich ausgelebt und ist ihm treu geblieben. Er hatte den Auftrag, Jesus zu verkünden, ihm den Weg zu bereiten. Er predigte in der Wüste und er gehörte zu den Nazaräern und er war gar ziemlich kompromisslos. Er sagte den Menschen ganz klar, wenn sie was falsch machten. Der redete nicht rum und rum, ja, wäre vielleicht nicht so gut und es könnte sein, sondern er sagte klipp und klar, das, was du da tust, das geht nicht, kehr um und du musst zu Gott zurückkommen. Und die Menschen kamen zu ihm, hörten ihm auch zu und er taufte sie. Er weist aber auch immer darauf hin, dass er nur ein Vorbote ist, dass er derjenige ist, der den Weg bereit ist, dass da einer kommt, der nicht mit Wasser tauft, sondern mit dem Heiligen Geist und Feuer. Er weist auf den Retter Jesus Christus hin. Und dann kommt Jesus eines Tages zu ihm und sagt, taufe mich. Wundert mich gar nicht, dass das Johannes strange vorkam. Geht doch nicht. Ich, dich, das ist doch falsch, das fühlt sich falsch an. Aber Jesus sagt ihm, dass es nach Gottes Willen so sein soll. Und Johannes ist gehorsam und tauft ihn. Und als Jesus dann aus dem Wasser steigt, kommt der Geist Gottes wie eine Taube auf ihn herab und sagt, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. In aller Öffentlichkeit und auch vor Johannes macht Gott deutlich, das ist mein Sohn. Diese Vorgeschichte ist wichtig, damit wir wissen, in welcher Situation sich Johannes dann befindet. Denn wie bereits erwähnt, er war eindeutig und kompromisslos, wenn er jemanden mit seiner Schuld konfrontierte. Und er nahm auch keine Rücksicht auf ob da einer arm oder reich war, ob da jemand hohes Ansehen hatte, Macht hatte. Und das kam natürlich auch nicht überall gut an. Und das bescherte ihm nicht nur Freunde. Insbesondere Herodes reagierte außerordentlich böse, als Johannes ihm das sündhafte Verhältnis zu seiner Schwägerin vorwarf und ihn immer wieder damit konfrontierte. Er warf ihn ins Gefängnis, in den Kerker. Herodes hatte buchstäblich die Nase voll von den Reden des Johannes und solange das nur ums Volk ging, war das ja alles noch irgendwie tragbar, aber jetzt ihn in aller Öffentlichkeit einer schamlosen Sünde zu bezichtigen, das ging nun wirklich zu weit. Ein bisschen Fanatismus und frommes Gerede kann man sich ja noch gefallen lassen, aber wenn es dann persönlich wird, wenn Namen genannt werden und konkrete Taten angeprangert, dann ist Schluss mit lustig. Und ganz ehrlich, dass der Herodes das nicht wollte, das kann ich sogar nachempfinden. Das würde ich auch nicht wollen. Also setzte er ihm ein Ende und warf ihn ins Gefängnis. Und da ist jetzt der Johannes und wir lesen gleich auch noch den Text dazu in Matthäus 11, Abvers 2. Und er sitzt da in seiner feuchten, dunklen Zelle und er beginnt zu grübeln. Und er ist auch ein Angriffspunkt für den Satan. War das wirklich richtig, was ich da gemacht habe? War das, was ich hier getan habe, wirklich das, was Gott wollte? Oder habe ich mich vielleicht nur als Richter aufgespielt und jetzt die Quittung erhalten? Ja, ich habe mein Leben Gott zur Verfügung gestellt und jetzt bin ich hier. War es das wert? War meine Predigt vom kommenden Reich in den Wind geredet? Habe ich vergeblich gesprochen? Und vielleicht ist diese Hoffnung auf den kommenden Messias ja nur ein Wahn, ein Hirngespinst, eine Verselbstständigung meiner wirren Gedanken. Und so beschleichen den Johannes Angst und Zweifel, ja, bis hin zur Verzweiflung. Und dann hört er, dass Jesus in der Gegend ist und predigt. Und ich bin mir sicher, dass Johannes sich an die Begegnung mit Jesus erinnert. Und trotzdem, und jetzt lese ich ab in Matthäus 11, schickt er jemanden zu Jesus. Johannes der Täufer, der damals im Gefängnis war, hörte von den Taten des Christus. Er schickte seine Jünger zu Jesus mit der Frage, bist du wirklich der, der kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Jesus kennt, wie gesagt, Johannes, Jesus kennt auch den Johannes. Er hatte sich von ihm taufen lassen. Und er schätzte ihn, hielt ihn später, wie man das weiter liest im Fortlaufen, sogar für den Großen oder seiner Zeitgenossen. Und Jesus weiß, wie dringend Johannes auf seine Antwort wartet. Und dass auch ganz viel von dieser Antwort abhängt. Und entsprechend fällt sie aus. Aber Jesus reagiert vielleicht nicht so, wie wir es erwarten würden. Er sagt nicht, ja, Johannes, kennst mich doch, ich bin's. Nein, er antwortet, wir lesen weiter, geht zurück zu Johannes und berichtet, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde sehen, Gelähmte gehen, Aussätzige werden gesund, Taube hören, Tote werden zum Leben erweckt, und den Armen wird die gute Botschaft verkündet. Und weiter sagt ihm, glücklich sind die, die keinen Anstoß an mir nehmen. Als erstes sagt er eigentlich zu Johannes, denk nach. Überleg dir, was du siehst und hörst und was das bedeutet, was es für dich bedeutet. Es gab damals überall Wundertäter und Heiler, Prediger, Erlösungsgestalten. Und manch einer behauptete von sich, dass er der Messias sei. Und da konnte man schon mal dem Falschen auf den Leim gehen. Also einfach nur zu sagen, ja, ich bin das, das hätte jeder gekonnt. Andererseits, an ihren Taten sollt ihr sie erkennen. Das gilt ja auch für Jesus, den Heiland. Denn wenn er tatsächlich der Messias ist, dann muss das auch sichtbar und spürbar werden. Aber es muss eben auch mehr sein als einfach nur Zauberei. Mit seiner Antwort erinnert Jesus, Johannes, aber auch die anderen, die zuhören, an die Verheißungen Gottes. Denn in Jesaja 35, die Verse 4 bis 6 steht, er wird kommen und euch retten. Dann werden die Blinden und die Ohren der Tauben geöffnet. Der Lahme wird springen wie ein Hirsch und der Stumme wird jubeln. Denn aus der Wüste entspringen Quellen, Strömen bewässern die Steppe. Dass Blinde sehen und Lahme gehen werden, ist also genau das, was die Propheten des alten Bundes für die Heilzeit Gottes verkündigt hatten. Und das wussten die frommen Juden. Denen musste man das nicht erklären, die kannten die Schrift. Die wussten genau, was da stand und sie wussten genau, wie es sein wird, wenn Gott den Messias schickt. Also erkannten sie das und das waren ganz deutliche Erkennungszeichen der Heilszeit Gottes. Die entscheidende Frage war dann, glaubst du das? Und bist du bereit und kannst du Jesus in Jesus den sehen, mit dem, wie in den alten Schriften angekündigt, diese Heilszeit anbricht? Und das zu glauben, ob wir das glauben wollen, ob damals Johannes das dann wirklich auch annehmen und glauben wollte, das konnte er natürlich nur selber entscheiden. Und so wird ihm nur diese Antwort ins Gefängnis gebracht. Leider erzählt uns die Bibel nicht, wie Johannes darauf reagiert hat. Ich gehe mal davon aus, sonst würde es wahrscheinlich gar nicht da stehen, dass es da genau das war, was er brauchte, um festzuhalten an diesem Jesus. Trotzdem erfahren wir später, dass die Geschichte kein Happy End hat, sondern Johannes hingerichtet wird. Und wir wissen das auch aus unserer heutigen Zeit, dass wir beten für andere, für uns und dass nicht immer das passiert, was wir uns wünschen. Aber es passiert immer das, was Gott verheißen hat. Das, was passiert, ob wir darin Gottes Handeln erkennen, das muss sich an Gottes Wort prüfen lassen können. Es muss Gottes Wille sein. Deshalb ist es auch für uns wichtig, zu wissen, was da überhaupt drinsteht in diesem Wort Gottes. Und wir haben ja hier bei uns wirklich die Möglichkeit, nicht nur Bibeln zu horten, wir können sie wirklich lesen. In schwierigen, einfachen Übersetzungen, jeder so, wie es für ihn wichtig und oder richtig ist, und möchte dazu einfach nochmal zusätzlich ermutigen, wie wichtig es ist, Gottes Wort zu kennen. Aber dann sagt Jesus noch, glücklich sind die, die keinen Anstoß an mir nehmen. Konnte man denn an Jesus überhaupt Anstoß nehmen? Heutzutage wird Jesus ganz viel als der, und ich sage bewusst nur, als der gütige, liebevolle Freund vermittelt. Und er ist ja auch liebevoll, er ist ja auch gütig, er ist ja auch geduldig. Kümmert sich um uns. Aber er konnte auch sehr deutlich sein und sehr klar und sehr schroff. Und er konnte durchaus den Finger in die Wunde legen. Als die Geldhändler im Tempel waren, da war er nicht liebevoll und geduldig, der hat sie einfach rausgeworfen und das mit sehr, sehr eindrücklich. Er nutzt Worte wie, ich bin mit Feuer und Schwert gekommen, um Feuer und Schwert zu bringen. Und wenn es um das Benennen von Sünde ging, dann war Jesus deutlich. Und deswegen konnte man sehr wohl Anstoß an ihm nehmen. Und das taten ja auch die Pharisäer und Schriftgelehrten. Er setzte sie ins Unrecht und damit kamen sie nicht gut zurecht. Und es endete wirklich damit, dass sie ihn kreuzigen ließen. Wir sind mitten im Advent und da stellen sich uns natürlich schon Fragen, wenn wir diesen Text lesen. Das erste ist, willst du in diesem von Gott gesandten, in Jesus diesen von Gott gesandten Erlöser erkennen und ihm glauben und sich ihm anvertrauen? Und auch dann noch, wenn es schwer wird, wollen wir wie Johannes auch mit unseren Zweifeln, Nöten und Ängsten zu Jesus gehen. Die Jahreslosung von diesem Jahr, in dem wir noch sind, du bist ein Gott, der mich sieht, die tröstet mich immer wieder, denn manchmal spüre ich ihn gar nicht. Und dann geht es mir vielleicht ähnlich wie Johannes. Natürlich sitze ich nicht im Kerker, Gott sei Dank, aber dann fühlt sich trotzdem alles schwer und dunkel an und vielleicht auch ausweglos. Aber dann, wenn wir in einer solchen Situation sind, dann will Gott uns zurechtrücken. Ich bin gleich wieder da, wo ich war, sein soll. Ich kann besser mit Papier. Eine weitere, finde ich auch spannende Frage, bin ich überhaupt bereit, das Evangelium so klar und deutlich weiterzusagen? Auch dann, wenn es Anstoß erregt oder den anderen verärgert. Wir leben ja auch heute in der Zeit der Erwartungen. Anja hat das eben im Vorprogramm ganz deutlich werden lassen mit ihrer Geschichte. Es ist Advent und das heißt Ankunft. Aber es ist eben nicht nur, dass wir den Geburtstag Jesu feiern, sondern wir als Christen, wir wissen, er kommt wieder. Und darauf warten wir und wir wissen, wie wichtig es für Menschen ist, sich für ihn zu entscheiden. Und wir sind die Botschafter. Wir sind die, die sie darauf hinweisen müssen. Und deshalb nochmal die Frage, bist du bereit, das Evangelium weiterzusagen, auch wenn es Anstoß erregt? Es ist ja heutzutage ziemlich verpönt, jemanden auf den Fuß zu treten. Leben und leben lassen und jeder soll nach seiner Fasson selig werden. Und man erlebt das auch und man erlebt das auch in den Kirchen. Und im Alltag. Ist es wirklich eine edle christliche Tugend, es allen recht zu machen und für alles offen zu sein? Natürlich, also ich bin überzeugt davon, dass wir zunächst jedem wertschätzend und mit den Augen Jesu entgegentreten sollten, liebevoll und offen. Denn das hat Jesus uns vorgemacht. Aber das heißt doch nicht, dass wir alles für gut und richtig erklären sollen und dass wir das Evangelium weichspülen sollten. Wenn ich mir überlege, dass in den Schulen zum Beispiel die Kreuze weggenommen worden sind, weil ja jemand Anstoß nehmen könnte. Und wenn ich erlebe das, wenn ich schon mal in der evangelischen Kirche bin oder damit unterwegs, und auch bei einer meiner Seminare, dass man Angst hatte, dass wirklich das Evangelium beim Wort zu nehmen, das kannst du doch nicht machen. Du kommst dem anderen doch viel zu nah, das ist doch Privatsache. Dürfen, sollten, ja müssen wir als Christen nicht deutlich sagen, dass der einzige Weg zu Gott der Glaube an Jesus Christus ist. Der Glaube an seinen Kreuzestod und die Auferstehung. Und kann man eigentlich denken, wir tun jemandem einen Gefallen, wenn wir unserem Glauben eine Tarnkappe überstülpen, damit nur ja niemand Anstoß nimmt? Es ist nicht unsere Aufgabe, möglichst viel zu provozieren, aber klar sollten wir bleiben und nicht verschämt und verdruckst über unseren Glauben reden oder am besten gar nicht. Denn sonst hat unser Gegenüber keine Chance, von uns zu hören, worauf es ankommt. Ein ehrliches Zeugnis, an dem andere erkennen, wes Geistes Kind wir sind und sich trauen zu sagen, was wir glauben und warum wir glauben. Denn wir haben eine lebensrettende Botschaft und damit auch eine große Verantwortung. Johannes hatte Jesus kennengelernt, er hatte miterlebt, wie Gott persönlich sagte, dass Jesus sein Sohn ist, der Messias. Er bereitet den Weg vor, verkündet die Ankunft Jesu, kompromisslos und verliert dafür erst seine Freiheit und später sein Leben. In seiner Not beginnt er zu grübeln und zu zweifeln, aber er wendet sich damit an Jesus, der ihm so antwortet, dass er wieder Gewissheit haben kann. Es ist nicht verwerflich, wenn wir in der Not anfangen zu zweifeln. Aber wir dürfen, genau wie Johannes, uns an Jesus wenden. Und seine Antwort kann uns dann auch wieder Gewissheit geben. Er lässt uns dann nicht alleine. Und wir warten auf Jesus, dass er wiederkommt. Und dann kommt er in Macht und Herrlichkeit. Noch ist Zeit, das weiterzusagen. Noch ist Zeit, das Evangelium zu verkünden. Und das sollten wir als Christen auch tun. Unsere Gewissheit, dass Jesus lebt, weitergeben. Amen.